Brückengeflüster, der VfL-Podcast der NOZ.
Hallo und herzlich willkommen zum Brückengeflüster, dem Podcast der NOZ Medien über den VfL Osnabrück. Wenn die Chronisten die Strichliste richtig geführt haben, dann ist das heute schon die 43. Ausgabe. Mein Name ist Johannes Kapitza und ich sitze hier alleine im verwaisten Podcaststudio in der NOZ-Redaktion in Osnabrück. Aber keine Angst, Sie müssen jetzt nicht die nächsten 30 bis 45 Minuten hier mit mir in Einsamkeit und Trauer schwelgen, sondern ich habe ganz frische Ware vom VfL Osnabrück, wie ein Kollege früher immer zu sagen pflegte. Und dazu habe ich mir zwei Leute ins virtuelle Studio dazugeholt. Das ist zum einen ein Mann, der seit 2018 beim VfL ist und mindestens noch bis 2024 bleiben wird. Er hat gerade seinen Vertrag verlängert, Innenverteidiger Maurice Trapp. Herzlich willkommen.
Hallo.
Und am dritten Ende der Leitung ist ein Mann, der seit 2006 den VfL ganz aktiv begleitet, oft auf dem Beton steht, der Ostkurve, aber auch in den Gäste-Fanblocks dieser Republik zu finden ist, Fabian Pieper. Herzlich willkommen, hallo, das ist schön, dass du dabei bist.
Hallo, danke, dass ich dabei sein darf.
Ja, Maurice, da müssen wir erstmal mit dir anfangen. Am Freitagabend bist du vom Rasen gegangen, da hattest du einen Eisbeutel am linken Knie. Und jetzt fragen wir natürlich, wie geht's dem Knie?
Ja, passt soweit, ist noch ein bisschen angeschwollen, aber sollte sich in den nächsten Tagen wahrscheinlich für morgen wieder beruhigen und dann ist wieder alles in Ordnung.
Das heißt, wir müssen uns für das Stuttgart-Spiel keine Sorgen machen?
Nee, ich denke nicht. War nur ein Schlag drauf bekommen in der letzten Minute und ein typischer Pferdekuss, was im Fußball oft öfter passiert.
Wo es darum ging, das 2-2 nochmal zu verteidigen in der letzten Minute. Wie war denn das freie Wochenende für dich? Es gab ja danach dann Samstag, Sonntag und Montag frei.
Ja, sehr wichtig. Also nach der englischen Woche, die war schon höchst intensiv für uns Spieler. Vor allem nach der langen Pause, dann wieder eine englische Woche. Die Spiele waren auch sehr aufreibend. Ich weiß auch nicht, warum ich es immer so spannend mache, aber die waren auch emotional sehr anstrengend. Deswegen haben die Tage sehr gut getan.
Wenn man jetzt zurückguckt mit ein bisschen Abstand auf das 2-2 gegen Regensburg, unentschieden ist ja immer so der Klassiker. Da fragt man sich, ist der Punkt am Ende gewonnen? Sind es zwei verlorene? Zumindest auf den Abstiegsplatz habt ihr erstmal einen Punkt gut gemacht dann mit dem Spiel am Freitag. Wie siehst du es dann nach Rückblick?
Ja, nach 90 Minuten, wenn man zur Halbzeit 2-0 hinten liegt, sagt man natürlich, ein 2-2 hat man gut aufgeholt und ist ein gewonnener Punkt, jetzt auch mit den Ergebnissen vom Wochenende. Aber wenn man sich mal das Spiel genauer anguckt, wie Tore wieder entstanden sind, wie Regensburg zur Halbzeit ein bisschen auf der Siegerstraße war, das war extrem unnötig und viel zu einfach. Deswegen war direkt nach dem Spiel schon eine große Enttäuschung da. Bis heute ist die Enttäuschung auch noch da. Da wäre auf jeden Fall mehr drin gewesen und wäre ein großer Schritt auch in der Tabelle gewesen.
Mhm. Ihr habt vor allen Dingen jetzt, wenn man zurückguckt, die letzten 6 Heimspiele ohne einen Sieg verbracht. Also ihr seid immer wieder gestartet, habt einen Anlauf genommen, aber es hat noch nicht geklappt. Gibt es irgendwie so einen Grund? Tut man sich jetzt zu Hause ein bisschen schwerer als sonst?
Oh, das würde ich so nicht sagen. Ich glaube, wir sind ja allgemein nach der Winterpause sind wir nicht gut gestartet. Hatten wir viele Spiele, die auch unglücklich gelaufen sind. Also der Verlauf, der war wirklich manchmal mit Pech und auch ein bisschen mit eigener Schuld und Qualität behaftet, warum wir da den Sieg nicht holen konnten. Auch in Hannover 50 Minuten, klar, die bessere Mannschaft. Am Ende steht ein 4-2 da. Deswegen, weiß ich nicht, jetzt ohne Zuschauer, heim und auswärts sowieso, der Vorteil ist nicht mehr ganz so klar. Würde ich mir jetzt nicht einreden lassen, dass wir zu Hause Probleme haben. Aber natürlich ist auch klar, dass wir so schnell wie möglich wieder zu Hause gewinnen wollen.
Wie ist es denn in den letzten Minuten gegen Regensburg? Da hattet ihr nochmal zwei große Chancen. 87. glaube ich, war Sebastian Klaas und in der Nachspielzeit nochmal Başkim Aydini nach dem Freistoß. Glaubst du, mit Publikum, die hätten euch noch das Ding reingeschrien?
Schwer zu sagen. Also Fakt ist, dass wirklich die ganze Rückrunde immer ein bisschen Pech mit dabei ist. Und ich weiß nicht, woran es liegt. In der letzten Saison hatten wir das Glück oft auf unserer Seite, muss man ja auch sagen, wo wir aufgestiegen sind. Das haben wir dieses Jahr nicht ganz so. Es kann natürlich sein, dass wir diesen Mythos Bremer Brücke, die Energie von den Zuschauern auch aufgesaugt hätten, dass der Ball dann irgendwie vielleicht ein bisschen die Richtung geändert hätte und wir dann irgendwie doch 3 Punkte gehabt hätten. Das kann schon sein, aber ist natürlich schwer zu sagen.
Fabian, wie schwer fällt es denn dir? Du bist ein Fan, der ganz, ganz viel in der Ostkurve zu finden ist, eigentlich bei jedem Spiel dabei. Jetzt gibt es die Spiele nur im Fernsehen ohne Zuschauer.
Erstmal bin ich froh, dass ich wieder Fußball gucken darf. Ich war ja vor 2 Monaten schon im Podcast dabei, als die Krise gerade angefangen hatte. Und da habe ich dann noch gesagt, so wie ich den Fußball vorher kennengelernt habe, so macht er mir keinen Spaß mehr, weil da lief man ja auch schon die ersten Geisterspiele, bevor dann erstmal komplett abgebrochen wurde. Aber jetzt, die letzten 2 Wochen eigentlich weil ich fast jedes Spiel gesehen, was ich sehen konnte. Und das ist erstmal gut, das ist eine Zustandsverbesserung, aber klar tut das weh. Ich habe überlegt, das letzte Heimspiel vom VfL, was ich im Fernsehen sehen musste, das war 2009, ein Spiel gegen Duisburg, da kann ich mich noch dran erinnern. Und danach kam erstmal keins mehr und jetzt wieder, und das ist ja für einen Fan wie mich und für die meisten anderen wahrscheinlich auch einfach ziemlich hart, dann noch die Bremer Brücke so zu sehen, ein bisschen trostlos. Und ja gut, wenn die Ergebnisse dann nicht passen, dann rundet das Bild so ein bisschen ab. Also ich kann es auf jeden Fall nicht mehr abwarten, bis wir dann endlich mal wieder dabei sein dürfen.
Und der Fußballhunger, wo man vorher gesagt hat, naja, man weiß nicht, guckt man sich die Spiele an, freut man sich da drauf, der ist bei dir auf jeden Fall da.
Ja, also es ist halt so, ich spreche jetzt auch nicht für jeden Fan, ich spreche da nur für mich, aber nach 5 Minuten hat man sich eigentlich schon so ein bisschen daran gewöhnt, dass da einfach im Hintergrund keine Fans sind und ich bin dann einfach zu sehr so ein bisschen auf den Fußball fokussiert und auf das Spiel und freue mich oder ärgere mich die ganze Zeit, dass ich da überhaupt keine Gelegenheit habe, mich darüber enttäuscht zu sein, dass da keine Fans im Stadion sind oder dass die Atmosphäre fehlt. Da habe ich dann so ein bisschen den emotional-analytischen Blick. Und aber es ist natürlich trotzdem ein Unterschied zu, wie es normalerweise ist. Und wie gesagt, ich schaue schon darauf mit den Füßen, dann werde ich mal wieder richtigen, normalen, vernünftigen Fußball gucken können, so wie er sein sollte.
Im Stadion. Wenn du jetzt schaust, wie schaust du alleine? Habt ihr eine kleine Runde mit gebührendem Abstand oder guckst du in der Kneipe eher zu?
Ich?
Ja. Na, Trapo guckt nicht zu, hoffe ich.
Ja. Natürlich, dass ich auch selber drauf kommen kann.
Stimmt, nein, Fabian.
Ich gucke zu Hause mit meinem Vater die Spiele. Beim Spiel gegen Hannover war auch noch ein Freund von mir dabei. Wir haben 3 Sofas, das heißt, Abstand ist gewahrt und Vorwürfe müssen wir uns da nicht gefallen lassen. Aber also auf jeden Fall entspannter als im Stadion.
Aber es fehlt auch was.
Keine Ahnung. Ja, natürlich. Also eintauschen würde ich das, wenn ich die Wahl hätte, würde ich natürlich im Stadion fahren. Also eine Dauerlösung ist das nicht. Ich nehme halt, was ich kriegen kann und im Moment ist das halt dann einfach das entspannte Zuhause sitzen, sich die Spiele angucken, so entspannt wie es geht. Also ich habe auch gemerkt, dass ich einfach nicht entspannt bin, wenn ich im Fernsehen mir Spiele vom VfL angucken darf oder muss. Als Privileg sehe ich das jetzt leider nicht an. Und ja, aber in so einem relativ kleinen Kreis gucken wir schon, mal gucken, ab wann wir wieder mit mehr Leuten mit gutem Gewissen das machen dürfen.
Maurice, es ist ja viel gesprochen worden über die Geisterspiele. Als Spieler hast du jetzt ein bisschen Erfahrung, hast ein paar Spiele so gemacht. Wie ist es denn für dich? Mhm. So wie du es dir vorher erwartet hast? Oder ist es eine große Umstellung überhaupt?
Also Geisterspiele sind ja für uns Fußball an sich nichts Neues. Also wir haben ja auch Freundschaftsspiele oder Vorbereitungsspiele, wo man auch gegen hochkarätige Gegner spielt und mit wenigen Zuschauern. Hier kennt man das ja auf jeden Fall. Nur was neu ist, dass es Fußball ist. Also man muss dann auf den Punkt hin konzentriert sein. Es geht um 3 Punkte, um sehr wichtige 3 Punkte. Es geht für uns um den Liga. Und da ist, glaube ich, das Schwierige, sich bei jedem Spieltag so zu pushen, dass man weiß, es gibt hier kein Zurück. Also es ist irgendwie nicht ein Ergebnis, was keinen interessiert, sondern hier geht es wirklich um 3 Punkte, die wirklich auch wichtig sind für die Liga. Und das ist, glaube ich, das Schwierige, mental immer so klar zu sein und so fokussiert zu sein.
Du hast nach deinem ersten Geisterspiel, was du mal gemacht hast mit dem VfL, das war das 1:1 in Bielefeld, noch vor dem Heimspiel gegen Hannover 96, deinen Vertrag verlängert beim VfL. Was stimmt dich denn optimistisch, dass es nächstes Jahr auch noch in der zweiten Liga sein wird, wo du aufläufst für den VfL?
Ja, Stand jetzt, wenn ich die Tabelle gucke, sind wir 14. Ja, wir waren noch einmal unterm Strich. Ich glaube, mehr Gründe braucht man ja gar nicht nennen. Also ich bin ziemlich optimistisch, dass wir nach den 5 Spielen, die jetzt noch anstehen, auch noch über den Strich stehen und es besser machen, als die Mannschaften, die hinter uns sind. Und somit wären wir in der Liga noch.
Du hast für 4 Jahre unterschrieben. Das ist eine lange Zeit bis 2024, bis seit 2018 in Osnabrück. Das ist dann quasi eine zweite Heimat für dich.
Ja, absolut. Bin noch ganz ehrlich, das letzte Jahr mit dem Aufstieg ist der Verein schon eine Herzensangelegenheit geworden. Das war so ein emotionales Jahr letztes Jahr, dass da einfach sehr viel Herzblut mit drin steckt. Und ich glaube, dass der Verein noch sehr viel Potenzial hat. Und ich hoffe, dass wir den VfL Osnabrück in der zweiten Liga etablieren können in der Zukunft. Und da würde ich gerne meinen Teil dazu beitragen.
Guckt man schon drüber hinaus, weil dann bist du 32 und 4-Jahresvertrag ist ja eine lange Zeit, dass man sich auf so eine Laufzeit geeinigt hat?
Ja, absolut. Also ich fühle mich beim VfL wohl, ich fühle mich mit dem Funktionsteam wohl. Also für mich gab es keinen Grund, warum ich nicht langfristig unterschreiben sollte. Und was im Fußball passiert, das kann man ja eh nie absehen. Und 4 Jahre vorausplanen sowieso auch nicht. Der Vertrag steht jetzt erstmal und ich denke, dass beide Parteien bedacht sind, den zu erfüllen. Und was dann passiert, das werden wir sehen.
Bist du ein bisschen in so gesehen auch dankbar, dass du jetzt relativ früh Klarheit hast, weil die ganze Corona-Situation ja auch gerade in Vertragsgesprächen sehr viel Unsicherheit hat. Bis wann geht die Saison? Wo unterschreibe ich danach? Wie ist die Lage danach? Du bist jetzt erstmal raus aus der Nummer und weißt, die nächsten 4 Jahre lila-weiß.
Ja, natürlich ist es ein gutes Gefühl, dass man jetzt Planungssicherheit hat. Ich glaube, dass viele Jungs, wo jetzt der Vertrag ausläuft im Sommer, die vielleicht nicht viel Spielzeiten hatten, dass es da schon einige Probleme geben könnte, einen Verein zu finden. Auch finanziell, das glaube ich, viele Vereine nicht wissen, wie sie wirtschaftlich planen können in den nächsten Jahren. Ja, dankbar, weiß ich nicht. Ich glaube, beide Parteien haben den Vertrag über Win-Win, würde ich sagen, für beides. Deswegen, glaube ich, war es für alle eine gute Entscheidung, für alle Beteiligten.
Auch wenn man weiß, dass der Trainer, der einen geholt hat, und der Sportdirektor, der einen geholt hat, erstmal nicht ganz so lange an den VfL gebunden sind?
Ja, ich glaube, im Fußball darf man seine Entscheidung eh nicht komplett an Personen festmachen. Ich weiß, wie schnelllebig das Geschäft ist. Stand jetzt war es die richtige Entscheidung, weil der Trainer ist da, der Sportdirektor ist da. Ich hoffe, die sind im nächsten Jahr noch da und auch noch darauf hinaus, darüber hinaus. Stand jetzt war es eine gute Entscheidung und was, wie gesagt, in einem Jahr, in 2 Jahren, das kann man im Fußball leider nie sagen. Deswegen kann man seine Entscheidung immer nur nach dem Ist-Stand treffen und demnach war es eine gute Entscheidung.
Man kann es ja manchmal nicht richtig machen. Wie man es macht, macht man es verkehrt. Fabian
absolut,
Pieper.
Absolut.
Und Fabian, wenn man zu kurz unterschreibt, dann heißt es, wieso unterschreibt er nur so kurz? Und wenn einer langfristig unterschreibt, dann heißt es, wieso unterschreibt er so lange? War damals das, glaube ich, das Thema bei Konstantin Engel. Da haben manche gedacht, wieso hält man den jetzt so lange? Und heute ist man, glaube ich, froh, dass man ihn so lange gehalten hat. Jetzt auch auf die gefallen, dass Maurice Trapp gleich auflegt. Aber ist es die richtige Entscheidung, mit ihm so lange zu verlängern?
Das ist auf jeden Fall immer ein gutes Signal, gerade in Zeiten wie diesen. Finde ich, das spricht auch immer so ein bisschen für einen Verein, wenn ein Spieler bereit ist, sich langfristig an einen Verein zu binden. Die letzten Jahre, also das kennt man ja so gar nicht, die letzten Jahre gab es ja immer nur 1 oder 2 Jahresverträge beim VfL und wenn man jetzt sieht, dass ein Spieler wie Maurice Trapp, der ja seine Qualität in den letzten 1,5 Jahren auch unter Beweis gestellt hat, dass der bereit ist, sich an unseren Herzensverein für 4 Jahre zu binden, dann ist das für mich immer schon ein ganz gutes Zeichen. Und ich glaube, das ist jetzt auch eine sportlich sinnvolle, also eine sinnvolle Aktion gewesen von beiden. Ich denke, dass der VfL an Maurice auf jeden Fall noch eine ganze Menge hat und wir Fans, glaube, ist ja relativ beliebt bei uns. Da freuen wir uns schon auf die nächsten 4 Jahre. Mal gucken, was draus wird.
Ja, und er ist auch noch in der Leitung. Das war jetzt die richtige Antwort. Wenn du jetzt gesagt hättest, es ist die falsche Entscheidung, dann hätten wir gleich einen Gesprächspartner weniger gehabt. Insofern vielen Dank für die Antwort. Das passt.
Absolut nicht. Absolut nicht. Es gibt sicherlich auch viele, die mit der Entscheidung nicht zufrieden sind, aber es gehört nun mal dazu.
Fabian, wie siehst du denn die Spiele seit der Corona-Pause? Es waren 4 Spiele. Der VfL hat 5 Punkte geholt. Geht's aus deiner Sicht in die richtige Richtung? Darf man sich jetzt von dem Unentschieden gegen Regensburg nicht zu sehr runterziehen lassen, weil immerhin der Sieg gegen Fürth davor war? Oder muss man jetzt wieder so ein bisschen die Laune dämpfen?
Also es ist ja so, dass aus den letzten beiden 4 Spielen, dass da insgesamt 4 Punkte rausgeholt wurden. Das ist die Hälfte von dem, was in den 6 Spielen, 7 Spielen vorher geholt wurde. Das ist halt schon mal eine klare Verbesserung. Und spielerisch gegen Regensburg war jetzt nicht die absolute Offenbarung, aber hatte auch gute Phasen. Gerade die Spiele gegen Bielefeld und gegen Hannover, da hat die Mannschaft ja super gespielt. Da hätte sie auch mehr verdient gehabt als nur diesen einen Punkt da gegen Bielefeld. Und deswegen, ja, also das stimmt auf jeden Fall positiver, dass die Mannschaft am Ende über dem Strich steht, als es noch jetzt stand jetzt vor 2 Wochen gewesen ist. Ich bin guter Dinge. Und müssen einfach mal hoffen, dass wir mal wieder einen Heimsieg einfahren. Ich glaube daran, das sind dann am Ende wirklich die ganz, ganz wichtigen Dinge. Weil wenn man in den Heimspielen einfach keine 3 Punkte holt, das sind halt für die Fans immer diese Nackenschläge. Und da kriegt man dann innerlich immer ein, wenn man sich gerade vor den Heimspielen so viel vornimmt und auch das teilweise wirklich gut macht und dann am Ende wieder mit nur einem oder gar keinen Punkten dasteht, das nervt. Und wenn man sich mal wieder ein Heimsieg bei rumkehren, am besten gegen Mannschaften wie gegen Bochum, dann dann wäre das, glaube ich, im Endeffekt auch alles nur noch Formsache mit dem Klassenerhalt.
Dafür gab es 3 Punkte auswärts in Fürth. Dafür freut man sich dann umso mehr als Fan, wenn man ein Auswärtsspiel gewinnt.
Ja, auf jeden Fall. Das Ärgerliche ist ja, dass Fürth genau das Spiel gewesen wäre, wo der Sonderzug hingefahren wäre. Und da wäre ordentlich was los gewesen. Erster Sieg vom VfL überhaupt in Fürth. Viele von uns sind ja schon ein paar Mal da gewesen und haben, ich erinnere mich noch an ein Spiel in der 2. Liga, wo wir dann mal 3-6 auf die Mappe bekommen haben. Und das wäre einfach ein schönes Erlebnis gewesen. Oder wenn ich mir vorstelle, wie der Gästeblock ausgerastet wäre, wenn Alvarez im vollen Stadion in Bielefeld in der letzten Minute das Ding da noch zum 1-1 reingelegt hätte. Das ist ein bisschen ärgerlich, dass wir da nicht dabei sein dürfen. Aber letztlich auf diesen beiden Auswärtsspielen sind es jetzt halt 4 Punkte geworden. Ich persönlich hätte mit ein bisschen weniger gerechnet nach der letzten Phase, deswegen bin ich da echt positiv überrascht und auch guten Mutes, dass das einfach ein Trend ist und dass in den nächsten Spielen dann noch das Spiel entscheidende Punkte dann noch eingefahren werden.
Inwiefern die Fans dürfen ja mal gucken auf die Tabelle, inwiefern siehst du da Dynamo Dresden als großen Unbekannten? Ich meine, die haben noch 3 Spiele in der Hinterhand, haben aber auch ein entsprechendes Restprogramm.
Ja, also ich glaube, Dynamo, die sind jetzt 10 Punkte hinter uns oder hinter dem VfL. Mit Torverhältnis sind es sogar 11. Also klar kann da noch ein bisschen was passieren, aber wenn Dynamo Dresden den VfL noch einholen sollte, dann ist es wahrscheinlich am Ende nicht nur Dresden, die den Verein überholen. Und dann hätte man es auch nicht verdient. Sicherlich muss man da konzentriert bleiben, darf keinen Verein abschreiben. Letztlich muss die Mannschaft selber zusehen, dass sie ihre Punkte holt. Und ich bin halt auch, also ich habe da jetzt auch keine Bedenken, dass die letzten 5, 6, 7 Punkte, die noch notwendig sind, dass sie noch eingefahren werden. Und deswegen ist mir das eigentlich relativ egal mit Dynamo Dresden. Wichtiger sind halt Mannschaften wie Wiesbaden, Karlsruhe, Nürnberg, die hinter uns stehen und die auch am besten dahinter uns bleiben sollen.
Maurice, wie ist es denn? Man sagt ja immer als Spieler, da guckt man gar nicht auf die Tabelle, aber irgendwann muss man ja doch mal drauf gucken und fängt vielleicht doch an zu rechnen. Oder kann man das ganz vermeiden?
Nein, ich denke nicht. Natürlich guckt man auf die Tabelle und guckt, wie viele Punkte noch zu vergeben sind, guckt, wie viele Punkte man davor ist. Aber ich denke, das ist ganz normal. Also jeder, der sagt, er guckt nie auf die Tabelle, ich glaube, der lügt. Es sind noch 5 Spiele zu gehen, noch 15 Punkte zu vergeben. Wir sind 4 Punkte vor jetzt, meiner Meinung nach. 6 Punkte, denke ich, brauchen wir noch, um das Ding klar zu machen. Und dafür werden wir alles geben.
Ihr hattet in der Hinrunde noch ein dickeres Polster eigentlich. Ganz gut, weil ihr es ein bisschen aufzehren konntet? Oder, also ihr habt euch die Rückrunde sicherlich nicht so vorgestellt, wie sie jetzt läuft?
Nee, natürlich nicht. Was aber von vornherein intern auch klar war, dass dieses Jahr nur gespielt wird, um den Abstieg zu verhindern. Also uns war klar, dass wir gegen Abstieg spielen werden. Natürlich nach der Hinrunde sah das alles ein bisschen besser aus, optimistischer. Aber wenn man auf die Tabelle guckt, hätten wir jetzt gegen Regensburg gewonnen, wären wir, glaube ich, 9. gewesen. Also die ganze untere Tabellenhälfte ist ja extrem eng beisammen. Hätte, glaube ich, auch keiner gedacht, dass es bis zum Schluss so spannend wird. Deswegen sind wir relativ ruhig, wissen, was wir können, glauben an unsere Stärken und glauben auch, dass wir da unten nichts mehr suchen werden, also unterm Strich und auf jeden Fall drüber bleiben.
Du bist seit diesem Jahr wieder auf dem Platz dabei. Wie nimmst du die Situation wahr? Du hast die Hinrunde auch schon ganz hautnah mit erlebt, aber jetzt stehst du auf dem Platz. Wie ist der Unterschied eigentlich für dich? In der Stimmung, dass du einfach jetzt ein bisschen mehr Druck spürst jetzt in der Saisonphase, wo es natürlich jetzt dem Ende zugeht und entscheidend ist.
Ja, was heißt Druck? Letztes Jahr hatten wir den Druck, dass alle gesagt haben, wir werden es nicht schaffen mit dem Aufstieg, wir werden daran scheitern. Das war letztes Jahr Druck, also im Fußball hat man jedes Jahr Druck. Also ich weiß nicht, das Wort Druck ist sowieso so eine Sache, ist schwer zu definieren, was ist schon Druck. Wir müssen alle Spiele gewinnen. Aber wir wollen alle Spiele gewinnen, den Druck machen wir uns selber. Dafür sind wir Fußballer, dafür sind wir Sportler geworden, weil wir diesen Druck auch mögen und damit auch umgehen können. Deswegen ist es jetzt kein Riesenunterschied zu letztem Jahr. Wir haben jetzt auch keine Angst oder so davor. Deswegen wir freuen uns darauf, die 5 Spiele anzugehen, dass wir überhaupt wieder Fußball spielen dürfen. Und ich bin mir auch ganz sicher und wir sind alle optimistisch, dass wir das schaffen werden und nicht absteigen.
Der Trainer hat es in der Analyse gesagt, hauptsächlich waren es jetzt zuletzt in den letzten Spielen immer die individuellen Fehler, die euch so ein bisschen dann um den Lohn gebracht haben. Gegen Bielefeld gut gespielt, aber einmal den Elfmeter kassiert, plötzlich liegst du hinten und musst lange da hinterherlaufen. Gegen Hannover gut gespielt, aber dann Hannover wieder ins Spiel kommen lassen, in Fürth gewonnen, aber dann Regensburg auch eigentlich durch 2 individuelle Fehler liegt man dann zur Halbzeit schon 0-2 zurück. Ist es das, also ja, spielerisch konnte es sich sehen lassen und kämpferisch passt es dann irgendwann auch gegen Regensburg. Aber diese Fehler, wie stellt man die ab?
Ja, wie stellt man die ab? Wenn wir das wüssten, dann hätten wir es ja schon gemacht. Also wenn es da irgendwie eine Antwort drauf gäbe und man kann einfach Knopf A oder B drücken, dann hätten wir es schon gemacht. Das macht ja keiner mit Absicht. Jeder hat die richtige Einstellung zum Spiel. Es ist ja auch gefühlt immer jemand anderes, der irgendwie, also wir haben, wie gesagt, die Spiele, die wir angesprochen haben, Bielefeld ein Elfmeter, Hannover kommt mit einem Elfmeter wieder zurück ins Spiel. Jetzt Regensburg durch einen Elfmeter auf die Siegerstraße, also solche Fehler, die dem Gegner einfache Tore schenken, müssen wir halt vermeiden. Fehler gehören dazu zum Spiel, das ist klar. Aber diese, die dann direkt in Tore umgemünzt werden, diese müssen wir natürlich vermeiden.
Ist das auch so ein bisschen der langen Pause geschuldet, die man jetzt mitten in der Saison hat und jetzt muss man sich dann doch auch erst wieder ein bisschen reinfinden in die ganzen Abläufe?
Kann durchaus sein, dass was damit zu tun hat, aber das haben ja alle. Also es wäre ja keine Ausrede, dass nur wir individuelle Fehler machen. Die Gegner hatten ja auch eine lange Pause, deswegen müssen wir es alle anpassen. Es wäre ein bisschen zu einfach, dass es nur daran liegt.
Mhm. Aber es gab ja schon in den letzten Spielen auch einfach, glaube ich, so vom Bauch her mehr Elfmeter oder relativ viele Elfmeter, weil einfach so ein bisschen die Abstimmung passte und dann nicht der Schritt zu spät war oder so. Das war ja auf beiden Seiten, also so, wie ihr Elfmeter verursacht habt, habt ihr auch welche bekommen.
Ja, das stimmt, das stimmt. Also es kann schon sein, dass es damit zusammenhängt, aber ist halt schwer zu bewerten. Ne?
Ist es in der englischen Woche auch eine Frage so ein bisschen von Kraft und Konzentration? Der Trainer sagt, ihr seid in einer guten Verfassung, aber so nach drei Spielen in so kurzer Zeit, nach einer relativ langen Wettkampfpause, da geht auch ein bisschen die Kräfte gehen dann ein bisschen flöten, die Konzentration lässt dann ein bisschen nach.
Das auf jeden Fall, aber wenn wir Regensburg sehen, haben wir in der zweiten Halbzeit sehr gut aufgedreht und haben das Spiel ja auch in der zweiten Halbzeit auf unsere Seite gezogen, beziehungsweise den Punkt noch gerettet. Also ich glaube, dass wir vom Fitnesszustand schon auf einem sehr, sehr guten Niveau sind und dass wir auch gegen Regensburg einen längeren Atem hatten. Deswegen mache ich mir vom Fitnesszustand gar keine Sorgen, weil wie gesagt, alle hatten die Pause und wir haben mit Jan sehr, sehr viel gearbeitet. Ich glaube, dass wir da schon einen kleinen Vorteil haben, dass wir auch in den letzten Minuten nochmal ein paar Prozent mehr geben können als der Gegner.
Wie ist es für dich speziell? Du hast gegen Bielefeld voll durchgespielt, Hannover voll durchgespielt, Regensburg auch jetzt wieder. Nur in Fürth bist du eine Halbzeit rausgegangen, weil du schon gelb gesehen hattest und der Trainer einen Platzverweis vermeiden wollte. Man ist es gewohnt als Spieler, viel zu laufen und viel zu spielen in weniger Zeit, aber jetzt kommt es doch nochmal sehr geballt.
Ja, aber wie gesagt, die Pause war ja auch sehr lang und der Jan, der war nicht gerade, hat sich mit Darmstadt schon angefasst, der hat uns sehr viel laufen geschickt, deswegen waren wir da vorbereitet. Ich muss sagen, Bielefeld war das schwerste Spiel, da wieder reinzukommen. Das war wirklich ein intensives Spiel. Man muss aber auch sagen, je mehr Spiele man macht, desto merkt man, so einfacher kommt der Körper wieder rein. Deswegen glaube ich, dass die nächsten Spiele jetzt kein großes Problem mehr werden. Wir haben, glaube ich, nur eine englische Woche noch. Sonst ist es ein normaler Rhythmus und da sollte die Kraftfrage jetzt nicht mehr irgendwie im Vordergrund stehen oder eine Ausrede sein.
Jetzt steht erstmal das Auswärtsspiel in Stuttgart an als nächstes. Hinrunde habt ihr 1-0 gewonnen. Da warst du noch nicht auf dem Platz dabei. Wo hast du es gesehen? Wo hast du es erlebt, Maurice?
Ich glaube, es war zu Hause vor dem Fernseher, wenn ich mich nicht täusche.
Und jetzt ist der Ausblick, wieder dabei zu sein und in Stuttgart auf dem Platz zu stehen. Wie ist das jetzt?
Ja, natürlich hat man gehofft, dass das Stadion voll ist. Aber wie wir wissen, können wir uns das gerade nicht aussuchen. Aber vielleicht ist es ein Vorteil für uns, dass Stuttgart keinen Heimvorteil hat und nicht den Druck mit den Zuschauern im Rücken aufbauen kann. Ich glaube, im Allgemeinen glaube ich sowieso, dass den etwas kleineren Mannschaften oder den Underdogs die Spiele mit weniger Zuschauern und gar keinen Zuschauern ein bisschen besser zu Gesicht stehen. Habe jetzt auch Hamburg-Wiesbaden geguckt am Wochenende. Ich glaube, dass die kleinen Mannschaften einfach mehr kommunizieren können auf dem Platz. Das Verteidigen wird schwerer oder einfacher und somit das Durchspielen für die Gegner wird schwerer. Deswegen freue ich mich auf das Spiel und ich hoffe, dass wir ähnlich wie in Bielefeld ein gutes Spiel machen können, taktisch diszipliniert sein werden, wenig zulassen und nach vorne unsere Chancen suchen.
Stuttgart hat den HSV spät geschlagen, jetzt am Wochenende in Dresden gewonnen. Die sind nicht ganz in einer ganz schlechten Form.
Ja, natürlich, aber das Spiel gegen Dresden habe ich mir auch größtenteils angeguckt. Da stand es, glaube ich, lange 1-0 bis zur 75., 80. ungefähr. Ist jetzt auch nicht so, dass die Dresden sofort auseinandergeschraubt haben, so wie vielleicht Tabellenbild ahnen lassen könnte. Und was man auch gelernt hat in diesem Jahr, also jeder kann jeden schlagen, also die Kleinen können auch die Großen mal ärgern, Wiesbaden hat auch gegen Stuttgart gewonnen, also warum sollen wir nicht auch was mitnehmen?
Fabian, Stuttgart auswärts, danach den HSV auswärts, das sind natürlich Spiele, für die Fans wirklich leben, wenn sie da auswärts mitfahren dürfen. Wie sehr blutet jetzt das Herz, dass jetzt diese Spiele anstehen in der Endphase?
Total, also das ist das ist halt wirklich super schade und die Wahrscheinlichkeit ist ja auch groß, dass ich gehe ja davon aus, dass der VfL nächste Saison auch wieder in der zweiten Bundesliga spielt, dass wir nächste Saison nicht nach Stuttgart und nach Hamburg fahren dürfen, also dass die Auswärtsfahrt nach Bielefeld nächste Saison wegfällt. Das ist, denke ich, da sind wir wahrscheinlich alle einig, das ist, denke ich, nur noch Formsache. Aber Hamburg und Stuttgart, das wären halt wirklich gerade Hamburg, Volksparkstadion, erstes Pflichtspiel vom VfL da seit, ich weiß gar nicht, ob die schon mal überhaupt da eins hatten.
Gegen die U23 vom HSV.
Ja gut, aber ja, gut, dann nehmen wir das. Aber ja, mit, keine Ahnung, also ich kann mir gut vorstellen, dass das so ein Spiel gewesen wäre, wo dann auch mal 6.000, 7.000, 8.000 Osnabrücker da im Volkspark gewesen wären. Und das ist ja was anderes, ob man im vollen Volkspark gegen die erste vom HSV spielt, als wenn man da in einem quasi leeren Spiel, ich glaube, damals haben sie das 2-4 oder sowas gespielt, gegen die zweite Mannschaft spielt. Das sind halt schon Unterschiede. Und wenn ich mich daran erinnere, wie wir vor 10 Jahren oder 12 Jahren hat der VfL ja damals über Pfingsten in München gespielt, in der Allianz Arena, vor auch 8.000 Osnabrückern, die da, glaube ich, gewesen sind oder sogar noch mehr. Und das sind einfach Spiele, da erinnert man sich, ja, also die vergisst man nicht, da erinnert man sich sein ganzes Leben lang dran. Und das ist halt einfach unglaublich schade, dass uns das jetzt durch diese Krise genommen wird und Fans. Selbst wenn der VfL den HSV mit 4-0 auseinanderschrauben würde, wäre das natürlich sportlich schön, aber ja, das Erlebnis, das hätte man als Fan natürlich schon mehr mitgenommen, das fehlt und da blutet mir tatsächlich wirklich das Herz. Und ich denke mal, da spreche ich dann diesmal auch wirklich für alle Fans, dass das super schade ist.
Der Auftrag an Maurice Trapp ist jetzt auf jeden Fall klar, 4-0 in Hamburg. Das ist aber ein bisschen mit langer Sicht. Fabian, es gibt Fans, die fahren trotzdem mit zum Auswärtsspiel. Ich habe jetzt gelesen von einem Hannoveraner, der war sowohl in Osnabrück, aber auch in Sandhausen mit dabei, hat dann das Spiel da nicht sehen können, ist aber einfach dabei gewesen und vorm Stadion hat er sich dann aufgehalten. Ist das eine Option für einen Allesfahrer wie dich, der ja sonst wirklich auch jedes Spiel auswärts mitnimmt, der für unsere Zeitung auch dann deine Erlebnisse aus dem Gästeblock aufschreibt für die Internetseite? Hast du mal überlegt, ich glaube Bielefeld war noch nah dran, hast du mal überlegt mitzufahren?
Als es erst hieß vor 3 Monaten oder 2,5 Monaten, dass das Bielefeld-Spiel ohne Zuschauer stattfindet, da hatten Freunde und ich den Plan, dass wir dann da zumindest hinfahren vor Ort. Da war das aber auch noch nicht so, dass da war noch Versammlungsfreiheit und sowas gegeben. Also da hätte uns jetzt theoretisch, hätten wir uns jetzt nicht für verbuddeln müssen, dass wir nach Bielefeld gefahren worden sind. Das kam dann ja erst, als das Spiel komplett abgesagt wurde und diese ganze Corona-Situation eskaliert ist. Da haben wir dann auch irgendwann gesagt, okay, dann macht keinen Sinn. Und ansonsten war das aber auch für mich kein Thema. Wenn ich da jetzt alleine vor dem Stadion in Bielefeld gestanden hätte, und das hätte ich, so wie ich das mitbekommen habe, ja, keine Ahnung, hilft das weder mir noch der Mannschaft, und dann muss ich mir jetzt auch nicht irgendwie auf die Schulter klopfen und sagen, na gut, wenigstens bin ich da gewesen. War ja auch, glaube ich, ganz schön, dass ich das Spiel dann wenigstens im Fernsehen gesehen habe und mein Vater dann über das 1-1 spielen konnte. Also eine Option war das für mich nicht, wenn so wie damals bei den Geisterspielen in Karlsruhe vor, wann war das denn? 7 Jahren, 8 Jahren, irgendwie so. Wenn die Möglichkeit da bestanden hätte, irgendwie, oder wenn es andere Gründe gegeben hätte und man dann da hätte hinfahren können, dann hätte ich es gemacht, auf jeden Fall. Aber so in der aktuellen Situation erscheint es mir dumm und sinnlos. Und ich denke, das hat die Mannschaft ja in den letzten beiden Auswärtsspielen gezeigt, das kriegt sie auch hin, ohne dass ich da vor Ort sein muss.
Und so ein Trip nach Stuttgart auf dem Sonntag ist ja auch nicht gerade ein Vergnügen und ganz kurz abzuhandeln.
Ja.
Gibt aber noch die Heimspiele. Also
ja. Ich bin für Fußball schon ganz andere Strecken gefahren für total sinnlose Spiele. Das wäre jetzt nicht die sinnlose Aktion, die ich in meinem Leben gemacht hätte. Aber ja, ich weiß nicht, dann gucke ich mir das Spiel lieber mit ein, zwei Freunden zusammen im Fernseher an und kann dann hinterher noch mitreden, wie es denn jetzt tatsächlich gewesen ist. Als dann einfach sagen zu können, ja gut, ich war halt in Stuttgart, habe halt irgendwo in Stadionnähe gestanden. Ja, da habe ich dann jetzt auch nicht so mega viel von.
Dann kommen aber noch Bochum und Kiel nach Osnabrück. Hat man da so ein bisschen den Reiz zu sagen, ich will mich einfach mal am Stadion aufhalten? Oder bist du seit der Corona-Krise schon mal rund am Stadion gewesen und hast gesagt, ich will so ein bisschen Atmosphäre schnuppern? Oder sagt man, nee, da halte ich mich lieber ganz raus?
Ich war tatsächlich einmal am Stadion, auch aus einem Grund, den ich vorher noch nicht hatte. Ich musste Karten zurückbringen. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie Karten für ein Fußballspiel gekauft und zurückgegeben. Das war für mich jetzt auch eine Premiere mit den Bielefeld-Karten. Ja, und dann habe ich mich da auch noch eine Stunde mit unserem Fanbeauftragten, den ich ja mittlerweile ganz gut kenne, unterhalten. Das war wirklich mal nett, sich mit Leuten oder Leute, die man vom VfL kennt, auch mal wieder zu sehen, am Stadion zu sein. Aber ich werde mich bei dem Spiel gegen Bochum oder Kiel werde ich mich nicht am Stadion aufhalten. Ich werde auch nicht nach Dresden fahren am letzten Spieltag, Gott bewahre. Ich glaube, dass der wäre nicht nur unvernünftig, sondern teilweise wirklich dumm. Und das schaue ich mir alles ganz entspannt von zu Hause an. Oder so entspannt, wie es meine Emotionalität beim Fußball dann zulässt.
Du hast es gerade schon angesprochen, Dresden, da will es eigentlich keiner so richtig auf ein Finale ankommen lassen im letzten Spieltag. Fabian, wie sieht denn deine Rechnung für den Klassenerhalt aus?
Meine Rechnung für den Klassenerhalt sieht so aus, dass es in Dresden am besten schon um nichts mehr geht. Und da bin ich jetzt auch mal ein bisschen egoistisch. Ich habe in Dresden schon ein paar herbe Enttäuschungen erlebt. Und das wäre mir persönlich dann auch eine gewisse Genugtuung, wenn der VfL dann seinen Teil dazu beitragen kann, dass die nächste Saison vielleicht nicht unbedingt nach Dresden fahren müssen. Und das hatte ich eigentlich gehofft, dass ich dann damit im Stadion sein darf, ganz normal. Aber gut, unter den Umständen, wie es aktuell ist, nehme ich den Klassenerhalt dann auch zur Not als Fernsehzuschauer in Dresden, den nehme ich zur Not auch. Ich gehe davon aus, dass es aber schon vorher klar sein wird. Ich glaube, dafür ist die Mannschaft im Moment ein bisschen zu sehr im Aufwind. Und auch wenn die Aufgaben gegen Stuttgart und gegen Hamburg schwer werden, ich glaube trotzdem, dass es vorher schon dann rechnerisch durch sein wird.
Was ist denn drin in Stuttgart?
Ja, was ist drin in Stuttgart? Ich denke, im Hinspiel wäre Stuttgart zu Hause 1-0 besiegt, der ist sicherlich auch auswärts nicht chancenlos, wird natürlich schwierig, gerade jetzt, wo Stuttgart, wo für Stuttgart und Hamburg da im Aufstiegskampf extrem heiß und eng wird, dass der VfB da sicherlich sich nicht die Blöße geben wollen wird und wieder gegen einen Abstiegskandidaten, wie wir zum Beispiel auch gegen Wiesbaden zu Hause verloren haben, da die Punkte lässt. Aber ich denke mal, die VfB-Mannschaft ist Profi genug, dass das Spiel nicht von vornherein abgeschenkt ist. Wenn es jetzt nur ein Punkt wird, okay, würde ich im Zweifel auch nehmen. Aber ich gehe auch mal davon aus, dass die Mannschaft jetzt nicht so gestrickt ist, zu sagen, nein, mit einem Punkt grundsätzlich geben wir uns zufrieden. Und das ist ja schon mal erstmal eine ganz gute Bedingung, um vielleicht sogar 3 Punkte in Stuttgart einzufahren.
Wir erwarten jetzt ein energisches Ja, aber geben die Frage auf jeden Fall weiter an Maurice Trapp mit dem Punkt. Zufrieden sein, das ist nicht in eurem Sinne. Also ein energisches Nein. Also genau.
Egal wie der Gegner heißt, egal ob HSV oder Stuttgart, wir wollen jedes Spiel gewinnen. Also was für eine Fußballmannschaft wären wir dann, wenn wir hinfahren würden und sagen, okay, wir versuchen halt mal Unentschieden zu erreichen. Also es gibt in jedem Spiel 3 Punkte, die wollen wir haben. Wenn wir alles dafür geben und am Ende kommt, ist es nur ein Punkt, okay, können wir auch mitleben. Aber natürlich versuchen wir 3 Punkte mit nach Hause zu bringen.
Und das ohne Marcos Alvarez, der am Wochenende gesperrt ist. Der hat dann aber einfach gesagt, dann muss es halt ein anderer machen. Spricht ja für euren Teamgeist. Und letzte Woche, als hatten wir hier im Studio der Kollege auch andere VfL-Granden, die schon mal mit dem VfL den Klassenerhalt in der zweiten Bundesliga geschafft haben. Und die haben gesagt, auf den Teamgeist kommt es jetzt an. Maurice, das ist euer Pluspunkt.
Absolut, absolut. Das sehe ich auch so. Also wirklich den Teamspirit, den wir haben, den Willen, den wir haben, die Einstellung zum Spiel, die wir haben. Also nicht nur wir, sondern Trainerteam. Wir ziehen alle an einem Strang und das wird uns auch am Ende der Saison auf die Gewinnerseite bringen.
Wobei es gar nicht so einfach ist, die Laune dann auch immer hochzuhalten. Das schafft der Trainer aber anscheinend oder das Trainerteam, wenn Leute mal wenig spielen, gar nicht spielen, dann aber plötzlich wieder gebraucht werden.
Ja, das macht er schon seit der letzten Saison. Also ich weiß auch nicht, wie er das macht, aber er hat irgendwie ein Händchen für auch Einwechselspieler jetzt mit Markus wieder am Wochenende. Weil ich bringe gerne als Beispiel immer Steffen Tigges auf dem Betzenberg. Erstmal, glaube ich, von Anfang an macht direkt 2 Tore. Also der Trainer hat dafür ein Händchen und ist auch eine Qualität, die er hat. Und deswegen vertrauen wir ihm da, weil er es halt schon so oft bewiesen hat, dass er kann.
Sebastian Klaas war lange raus, hat das 1-2 aufgelegt für Marcos Alvarez, hat hinten raus nochmal eine Chance, fast einen zu machen. Das sind so dann die Leute, die aus der Tiefe des Raumes kommen und sie nochmal aufdrängen. Wie ist es denn
genau,
für...
Genau, ja, also bei uns.
Ja? Ja. Bitte antworte erst.
Der Trainer betont immer wieder, wie wichtig der ganze Kader ist und dass keiner Zeit hat, irgendwie sauer oder enttäuscht zu sein, dass er nicht spielt. In Fürth, Schmidt, die kommt rein, macht das 2-0, den Siegtreffer jetzt, Sese kommt rein, Alva kommt rein, die holen den Punkt für uns. Er hat auch, glaube ich, gesagt, dass die Bank das Spiel gedreht hat. Deswegen werden die nächsten Spiele genauso wichtig sein. Auch mit den 5 Wechseln, die es jetzt neu gibt, noch mehr Optionen für den Trainer. Deswegen gibt es da gar keine Zeit, irgendwie enttäuscht zu sein, dass man nicht spielt, sondern wir versuchen alle, das Team steht einfach über allen und auch die 3 Punkte steht über allen. Wir wollen gewinnen und das ist egal, wer auf dem Platz steht, unterstützen uns gegenseitig und ziehen da an einem Strang.
Wie ist es denn für dich als Spieler? Du weißt, du hast eben gesagt, man darf es nicht zu sehr von den anderen Leuten abhängig machen, aber man weiß, Alva geht im Sommer, Felix Agu geht im Sommer. Das sind auch Spieler, die man schon so ein bisschen vermissen wird. Wie nimmt man das denn anders wahr jetzt, die letzten Spiele, die man mit ihnen nochmal zusammen auf dem Platz stehen darf und in der Kabine ist?
Ja, wenn man kurz mal Zeit hat zum Durchlaufen, dann denkt man natürlich, okay, das sind die letzten 4 Wochen, die wir zusammen haben. Sprich vielleicht nochmal über besondere Momente, die man zusammen hatte. Aber ich bin auch schon lange genug im Geschäft. Ich weiß, wie es im Fußball läuft, wenn man gute Leistungen bringt. Wenn man bei anderen Vereinen auf dem Zettel steht, dann ist es einfach so, dass man weggeholt wird. Und ich wünsche den Jungs, egal wer wohin geht, immer das Beste. Und wir werden weiterhin auch in Kontakt bleiben. Deswegen, so ist es leider im Fußball. Aber es gehört dazu.
Zu sentimental darf man da nicht sein.
Nee, denke ich nicht. Vor allem, wenn die Saison noch läuft, gerne nach dem Spiel in Dresden oder wo auch immer an der letzten Busfahrt, können wir uns gerne nochmal alte Videos angucken und ein bisschen Romantik versprühen lassen, aber sonst haben wir gerade keine Zeit dafür, darüber nachzudenken.
Wir haben in der Statistik gesehen, du hast jetzt in Osnabrück 9 Spiele gemacht in der zweiten Liga. Das ist 1 weniger als damals bei Union Berlin und das, obwohl du noch lange verletzt warst. Das spricht ja auch dafür, dass du in Osnabrück dann doch den Durchbruch einfach jetzt gefunden hast, zweite Bundesliga.
Ja, was heißt Durchbruch? 9 Spiele sind für mich jetzt kein Durchbruch. Also wie gesagt, was ich am Anfang gesagt hatte zu meiner Vertragsverlängerung, ich will den Verein in der zweiten Liga etablieren. Dazu gehört erstmal dieses Jahr drin zu bleiben und in den nächsten Jahren auch nicht wieder diese Fahrspielmannschaft zu werden. Das ist eigentlich mein Ziel. Und sollten wir 2-3 Jahre in der zweiten Liga spielen und nicht so eine Abstiegsstimmung, glaube ich, dann kann man von etabliert sprechen. Im Moment sind wir noch der Aufsteiger, der sein erstes Jahr spielt. Alles Weitere würde ich, glaube ich, nicht zeigen.
Sagen wir es so, du warst Leistungsträger in der Aufstiegssaison. Du bist dann nach der Verletzung gleich wieder ins Team gerückt und bist auch jetzt wieder eine feste Kraft. Hast auf jeden Fall die Perspektive, dass es die nächsten Jahre noch was mit dem weiteren Durchbruch dann wird.
Einen weiteren Durchbruch?
Ja, wenn du sagst, der Durchbruch ist doch noch nicht ganz geschafft, dann schaffst du ihn halt in den nächsten Jahren. Du hast ja jetzt noch 4 Jahre Zeit dafür erstmal.
Ja, zum Etablieren.
Genau. Sag uns ganz schnell noch, was hast du denn an Osnabrück so in den letzten 2 Jahren schätzen gelernt außerhalb des Fußballplatzes, dass du sagst, ja, das passt für mich auch weitere 4 Jahre? Also womit kann man vielleicht auch mal einen Neuzugang, der dann in Osnabrück ankommen sollte, locken? Was ist denn noch reizvoll?
Da sage ich dir ganz ehrlich, da würde mir nicht viel einfallen, weil für mich gibt es eigentlich nur Fußball. Ich bin zu Hause oder ich bin auf dem Trainingsplatz oder ich bin im Stadion. Also um jetzt jemanden zu locken und irgendwie zu sagen, wie schön die Stadt ist. Natürlich hat die Stadt sehr schöne Seiten, ist eine super charmante kleine Stadt. Aber wer hierher kommt, da sollte schon Fußball im Vordergrund stehen. Da sollte sich die Mannschaft angucken und den Verein angucken, den Trainer angucken. Da gibt es, glaube ich, genug Argumente. Deswegen würde ich nie mit Gründen locken, die abseits mit dem Fußball irgendwie nichts zu tun haben. Für mich gibt es da nur die VfL.
Und dann gibt es ja demnächst Perspektiven, dass da auch noch die Trainingsbedingungen besser werden. Das ist aber sicherlich nochmal ein anderes Thema für spätere Zeiten. Fabian, jetzt frage ich dich, was müssen wir Maurice Trapp noch fragen, bevor wir hier gleich mit der 43. Folge des Podcasts Brückengeflüster schon wieder am Ende sind?
Oh, jetzt erwischte mich auf den kalten Fuß. Das muss ich mal ganz kurz überlegen.
Jetzt darfst du fragen, was du Maurice Trapp schon immer fragen wolltest.
Meine Frage an Maurice wäre, bevor du zur Union gegangen bist, warst du eher Unioner oder eher Herthaner?
Um ehrlich zu sein, meine ersten Stadien waren im Olympiastadion und meine ersten Spiele im Olympiastadion mit meinem Vater, sind für den Hertha spielen gegangen. Hertha-Fan würde ich jetzt nicht bezeichnen, obwohl ich ein Hertha-Trikot hatte. Aber wie gesagt, ich bin sehr, sehr früh zur Union gegangen und da haben die Farben schnell gewechselt von blau zu rot.
Mhm. Und wenn du jetzt, dich jetzt auf einen Verein festlegen müsstest, unabhängig davon, dass du beim VfL spielst, welcher wäre dein grundsätzlicher Herzensverein? Es darf auch jeder ausländische Verein sein.
Schwer zu sagen. Als Cristiano Ronaldo noch bei Real Madrid war, war Real Madrid so mein Favorite. Deswegen ist Sergio Ramos unter anderem einfach ein Innenverteidiger, den ich sehr bewundere und mir gerne angucke. Aber momentan, glaube ich, ist Liverpool auch ein sehr toller Verein, den man sich gut angucken kann, auch mit Virgil van Dijk, Jürgen Klopp. Die machen, glaube ich, eine sehr gute Arbeit.
Weil ich glaube, das dürfte wahrscheinlich Uli Kaffertopfer freuen, dass du das.
Absolut.
Alles klar. Gut, dann werden meine Fragen jetzt beantwortet.
Okay, perfekt. Ja, und dann können wir sagen, in England und in Spanien wird noch nicht wieder gespielt beim VfL Osnabrück in der zweiten Bundesliga, aber jetzt schon wieder. Und es wird die nächsten Wochen sicherlich noch spannend bleiben. Wir bleiben am Ball, wir reden weiter drüber, über den VfL im Brückengeflüster. Das war die 43. Ausgabe für soweit. Ich sage vielen Dank an Maurice Trapp und Fabian Pieper. Danke fürs Gespräch.
Sehr gerne und vielen Dank für die Einladung.
Bleibt gesund.
Ja, auf jeden Fall.
Genau, seht zu, dass ihr die nötigen Punkte holt. Das gilt vor allen Dingen für Maurice. Und dann sage ich, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Das war das Brückengeflüster, der VfL-Podcast der Neuen Osnabrücker Zeitung. Sie können uns abonnieren überall, wo es Podcasts gibt. Und wir sagen dann viel Spaß, bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao.